Ich möchte ein Lied singen, das mit dem, ja, das, da kommt das Wort folgen sehr oft vor. Und zwar im doppelten Sinne. Und zwar Jesus folgen hat Folgen. Versöhnung zu erleben wird in ihrem Leben Folgen haben. Der Refrain ist so einfach, vielleicht können wir den sogar zusammen singen. Ich sage Ihnen mal den Text. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Wer kennt das schon? Hat das schon mal jemand? Ja, dann werden wir es den anderen vorsingen. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Und nochmal, folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu lernen, von sich selbst wegzugehen, die Not der Welt erkennen und mutig loszugehen, heißt Hilflosen zu helfen mit Trost und gutem Rat, heißt reden, helfen, handeln, so wie es Jesus tat. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu leben für Gottes großes Ziel, heißt sich dort einzusetzen, wo niemand sonst es will. Die Last des anderen tragen, der schwer zu schleppen hat, sein Kreuz auf sich zu nehmen, so wie es Jesus tat. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Folgen heißt zu opfern, was lebenswichtig scheint, heißt manches aufzugeben, was man zu brauchen meint, heißt viel mehr zu gewinnen, als man verloren hat, zum Leben durchzudringen, so wie es Jesus tat. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, dein Weg ist gut. Das nennt man Alzheimer. Ich mach's nochmal. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hin. Und nochmal, folgen, Leben mit Jesus hat Folgen, die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, komm, wir wollen ihm folgen, sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Lasst uns zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, ganz herzlichen Dank für diesen fröhlichen guten Morgen. Danke, dass du uns diesen wie jeden Tag schenkst. Und danke, dass es die Möglichkeit gibt, durch Jesus zu dir zu kommen, dich als Vater kennenzulernen und jeden Tag neu zu erleben. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, dass dir zu folgen, dass wir das nicht ohne dich tun müssen, sondern dass du jeden Schritt vor uns hergehst. Danke, dass du unser Leben kennst, in allen Einzelheiten. Du kennst es besser als wir selber. Und deshalb ist es so gut und so sinnvoll und so lebenserfüllend, dir zu folgen. Wir bitten dich für diesen Morgen. Wir bitten dich für die, die in besonderer Weise auf der Suche sind, die schwer zu schleppen und zu tragen haben, die einsam sind und die irgendwo sonst eine Not haben. Danke, dass du für jeden ganz individuell einen Plan fürs Leben hast. Danke, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Amen.
Ja, das ist Hanna Backhaus. Herzlich willkommen, Hanna. Die Ehefrau von dem bärtigen Sänger, der eben hier war mit der Gitarre, genannt Arno.
Der mit dem absoluten Gehör.
Der 56 wird, wie er sagt, in 6 Jahren. Also Hanna, Versöhnung, was zerbrochen ist, kann heil werden. Du siehst jetzt gar nicht so unversöhnlich aus. Ich so betrachte, kann man mit dir überhaupt streiten?
Ja, muss man Arno fragen. Mit mir kann man sich gut streiten.
Muss man Arno fragen. Mit dir kann man sich gut streiten. Oder mit mir kann man sich gut streiten. Ja, es gibt ja so Versöhnungstypen. Da gibt es die Kriegerischen. Die sagen, Versöhnung auf keinen Fall. Kommt nicht in Frage. Da gibt es die Beleidigten. Versöhnung? Das sind die anderen. Das sind die anderen erstmal dran. Und dann gibt es die Harmonischen. Die sagen Versöhnung auf jeden Fall. Zu welcher Gattung zählst du eigentlich? Oder hast du eine andere Möglichkeit?
Also ich muss sagen, ich zähle zu den beleidigten Leberbürsten. Auch wenn man mir das nicht so ansieht. Ich habe es ganz schwer zu vergeben. Von Natur aus. Und vielleicht muss ich so ein bisschen Ihnen erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Ich bin das dritte Kind von 8 Kindern. Und wir haben in großer wirtschaftlicher Not gelebt. Und meine Eltern waren etwas erschrocken, als sie noch nicht ganz 3 Jahre verheiratet waren und ich schon als drittes Kind kam. Und irgendwie bin ich zu dem liebsten Kind meiner Eltern geworden. Und ich habe mich immer bemüht, alles sehr gut zu machen. Gut war nicht gut genug. Ich habe für meine jüngeren Geschwister gesorgt, ich habe meine jüngeren Brüder alle zur Schule gebracht mit der Zuckertüte, ich war selbst erst 10. Ich habe Rechnungen kassiert bei besonders cholerischen Leuten, nur dass mein Vater nicht von denen angeschnauzt wurde. Also ich habe auch nicht nur für meine Geschwister gesorgt, sondern auch für meine Eltern. Und wer so lieb ist, dem hat man nichts Böses zuzurechnen. Der sorgt dafür, dass man ihm nichts vergeben muss. Der vergibt sich selbst höchstens was. Aber ich bin eigentlich der Typ, der... Und wenn dann einer mich kritisiert hat, dann bin ich stinksauer geworden. Ich war einfach lieb.
Arno lacht da hinten. Das Wort war, streichen wir mal durch und sagt, du bist einfach lieb.
Ja, da können wir ja nochmal drüber reden.
Ja, dann warst du aber doch, wie das so geschildert hast, dieser versöhnende Teil in der Familie. sage ich es einfach mal so. Jetzt wäre es für uns vielleicht mal interessant und auch für mich, mal zu erfahren aus deinem Leben so eine Versöhnungsgeschichte, so aus Zoff und Zunder und Streit und weiß ich was, wie du das so erlebt hast, was draus geworden ist und wie Versöhnung stattgefunden hat.
Also ich glaube, der erste Punkt, dass ich überhaupt Versöhnung lernen konnte, war, dass Gott sich mit mir versöhnt hat. Ich habe mich entschieden, mit Jesus zu gehen. Und dann war ich natürlich noch nicht gleich verändert. Der Arno kann ein dickes Lied davon singen. Als wir jung verheiratet waren, musste er sich immer bei mir entschuldigen. Er war an allem schuld. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, und jetzt entschuldige ich mich nicht mehr. Jetzt fängst du mir an, dich zu entschuldigen. Das hat dazu geführt, dass wir uns bis zu 24 Stunden angeschwiegen haben, weil ich mich nicht entschuldigen konnte. Und dann hat Gott mir Menschen geschickt, die mir gezeigt haben, wie ich bin. Ich bin schwer an meine Grenzen gekommen durch diese Menschen. Ich hatte eine Freundin, mit der war ich ein Herz und eine Seele, war wie immer lieb, auch zu ihr. Und irgendwann wurde unser Kreis größer, wir hatten zusammen Kinder und wir waren immer zusammen. Dann wurde unser Kreis größer und wir kamen so etwas auseinander. Wir bekamen unser zweites Kind und diese Freundin war auf einmal nicht mehr so lieb zu mir. Sie hat mich öfter mal einfach kühl stehen lassen und ich bin innerlich tief wütend auf sie gewesen, habe das aber gar nicht gemerkt, habe immer gelächelt. Wissen Sie, woran man den freundlichen Fahrradfahrer erkennt? An den Fliegen zwischen den Zähnen. Und ich bekam immer mehr Fliegen zwischen die Zähne in Form von angesammelten Bosheiten von anderen Leuten. Und diese Freundin schnitt mich immer mehr, obwohl wir ein Herz und eine Seele waren. Und ich fing an, diese Freundin abzulehnen. Und innerlich, ich habe das nicht so bewusst wahrgenommen, aber ich habe innerlich eine tiefe Wut auf sie gehabt. Und dann bekamen wir unser zweites Kind und dieses Kind war alles andere als ein perfektes Kind. Der rastete immer so aus und ich kam total an meine Grenzen mit meinem Liebsein. Und durch diese verschiedenen Erlebnisse habe ich gemerkt, mein Liebsein reicht nicht. Ich muss an die Grenze kommen, um auch zu erfahren, dass ich mir meine Seligkeit und meine Versöhnung nicht verdienen kann und muss, sondern dass ich auch Vergebung brauche. Und das habe ich durch diese Umstände erfahren.
Also Versöhnung hat irgendwas mit dem Sohn zu tun. Auch. Geht über den Sohn, ich meine den Sohn Gottes.
Ja.
Ich denke, das ist ganz wichtig und schönen Dank für das, was du berichtet hast. Jetzt habe ich... Das ist jetzt kein Versöhnungsbonbon auf dem Teller, sondern ein Ich-mag-dich-Bonbon. Herzlichen Dank für das Interview. Arno, du kriegst nachher auch noch eins.
Wir wollen miteinander singen. Das bekannte Lied kommt, atmet auf. Zuvor noch kurze Infos. Das Thema Versöhnung, da gibt es ein Buch von Ulrich Parzani. Sie können das im Foyer an der Buchhandlung bekommen. Überhaupt gibt es sehr gute Bücher von Ulrich Parzani, die wir in der Buchhandlung haben. Wir haben Bücher von Arno Backhaus, CDs von Johannes Nitsch und von Arno Backhaus, vielleicht demnächst mal eine gemeinsame. Es dauert aber noch ein paar Tage. Immer wieder werden wir gefragt, wie ist das mit den Kassetten? Sie können alle Kassetten, alle Vorträge im Büro bekommen. Den heutigen gibt es dann morgen. Und uns ist es sehr wichtig, es ist morgen der letzte Vormittag und dann ist die Woche morgens schon vorbei. Wir möchten gerne mit Ihnen im Gespräch bleiben. Wir laden Sie herzlich ein zu Glaubenskursen. Sie haben auf Ihrem Liedblatt Infos über die Kontaktpersonen, Infos über die Daten, wann das ist. Wir haben auch einen Kurs, der morgens stattfindet, weil wir auch Morgenveranstaltungen haben, sogar mit Kinderbetreuung. Es wäre sehr schön, wenn Sie sich anmelden würden. Wir möchten, dass Gott erlebt weitergeht und dass wir miteinander im Gespräch bleiben und miteinander Jesus folgen, so wie wir es gesungen und gehört haben. Jetzt wollen wir das Lied singen, Kommt, atmet auf. Wer unsere Veranstaltungsreihe unterstützen möchte, der kann das tun. Jetzt werden Becher durch die reingegeben. Aber Sie sind unsere Gäste, lassen Sie den Becher einfach an sich vorbeigehen. Kommt, atmet auf, wir stehen auf.
Der Martin Scheuermann hat das ja schon gesagt, dass wir möglicherweise den Mund zu voll genommen haben. Jedenfalls das Beispiel von dem Glas zeigt natürlich, dass nicht alles, was zerbrochen ist, auch wieder geheilt werden kann. Muss man gar nicht demonstrieren, aber wenn so ein Glas in 1000 Stücke zerbrochen, zersprungen ist, dann hilft kein Kleber. Das kann man dann nur noch entsorgen. Und ich käme mir schon etwas komisch vor, wenn ich hier nicht zu Anfang auch sagen würde, dass ich leider viele Situationen erlebt habe, in denen es nicht gelungen ist, Zerbrochenes wieder zu heilen. Denn das hängt zum Teil ganz schlicht an dieser einfachen Regel, dass zur Versöhnung mindestens zwei gehören. Selbst die schwierigsten und zerbrochensten Verhältnisse, da kann man nicht hilfreich sein im Versöhnen, selbst wenn es theoretisch oder praktisch die Möglichkeit gäbe, wenn nicht beide bereit sind, sich zu versöhnen und sich auf etwas einzulassen. Wenn die von einer Seite, auf eine tragische Situation, ganz schwer, wenn von einer Seite eine große Sehnsucht danach besteht, dass diese Beziehung wieder heil ist und die andere total jede Bemühung darum verweigert. Was macht man dann? Also nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht, als ob wir hier sozusagen die theologischen Alleskleber wären, die alles immer hingekriegt hätten, das stimmt überhaupt nicht. Das gehört zum Bittersten. Das sind wirkliche Ohnmachtserfahrungen. Ich muss aber unser Thema von heute auch noch unter anderem Gesichtspunkt etwas problematisieren. Was zerbrochen ist, kann heil werden. Versöhnung Nun, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass wir die Themen, die wir uns gestellt haben, diese Lebensthemen, immer beziehen auf die Person des Jesus Christus und fragen, was er in dieser Sache anzubieten hat und ob das irgendeine Bedeutung hat, ob von dort irgendwas zu gewinnen ist. Und wenn man sich fragt, ist denn er eigentlich ein Experte in Sachen Versöhnung, dann denkt natürlich jeder sofort zunächst einmal natürlich, was denn auch sonst. Es kann doch gar nicht anders sein, es steht ja auch ausdrücklich da. Er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch oder lasse ich euch und wieder gleich auch nochmal drauf kommen. Aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Bibel voller Widersprüche ist, was ja viele dazu veranlasst, sie überhaupt nicht zu lesen, weil man sowieso nicht damit klarkommt, weil so viel Widersprüchliches da drin steht. Also in diesem Fall gibt es jedenfalls sehr starke Widersprüche. Und da sagt Jesus, ich lese Ihnen das vor, Sie finden das im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Und dann heißt es, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage euch nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden 5 in einem Haus uneins sein, 3 gegen 2 und 2 gegen 3. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter, das ist ein Normalfall, und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Schade, das ist so ein Klischee, es stimmt gar nicht. Also in unserer Familie ist das ganz eindeutig nicht so gelaufen, haben wir uns immer sehr darüber gefreut, aber es gibt da auch natürlich so Beispiele. Ja, also hier hat Jesus, also schroffer geht's nun gar nicht mehr. Was ist denn nun? Ist er für Versöhnung und Frieden zuständig oder ist er der Kriegstreiber? Hier sagt er, glaubt mir gar nicht, ich wäre gekommen, Frieden zu bringen, sondern Zwietracht. Beides steht da. Es lässt sich natürlich erklären. Und beides gehört zur ganzen Wahrheit der Beschäftigung mit Jesus. Und beide Wirklichkeiten werden wir zu 100% erfahren, wenn wir uns auf Christus einlassen. Und das lässt sich relativ schnell hier erklären, dieser Zusammenhang. In dem Augenblick, wo ein Mensch sich aufführt anderen gegenüber, als wäre er Gott. Das heißt, wo er die Rolle Gottes übernehmen will, wo er sagen will, was gut und böse ist, wonach sich die anderen zu richten haben, gilt der Grundsatz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist überhaupt nicht verschwiegen und wir wären wirklich schlecht beraten, das wäre ein unfaires Angebot, wenn wir das verschweigen würden, dass wenn ein Mensch sich auf die Nachfolge des Jesus Christus einlässt, er immer wieder in seinem Leben an solche Konfliktpunkte kommt. Von Anfang an war das in der Geschichte der christlichen Gemeinde so. Der erste große Konflikt, lesen Sie es nach, Apostelgeschichte 4 und 5, da wird das berichtet, spitzt sich zu auf diesen Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das war damals ein Konflikt mit der Regierung, die verboten hat, in der Öffentlichkeit das Evangelium zu sagen. Aber es ist ja noch viel schmerzlicher, wenn dieser Konflikt, diese Konkurrenzsituation, wer ist der, wer ist Gott, wenn das im Kreis der engsten Familie passiert, wenn das unter Freunden passiert, wenn die sagen, also tu das, oder man tut das, aber uns tut man das. Und ich spüre in meinem Gewissen, Gott führt einen anderen Weg. Gottes Gebot ist eindeutig anders. Dann kommt die Gewissensentscheidung. Nichts Schlimmeres, als wenn zwischen Menschen, die sich lieben, Freund und Freundin, Mann und Frau, jetzt plötzlich solche Konflikte auftreten und einer vom anderen etwas erwartet, das total im Gegensatz zu dem steht, was Gottes Wille ist, was Gott in seinen klaren Geboten gesagt hat. Dann Wenn ich einen Menschen liebe, dann schreit mein ganzes Herz danach, dass ich in Harmonie mit ihm lebe. Dass ich tue, was ihm gefällt. Das ist ja der Ausdruck der Liebe. Ich möchte wirklich ihm Freude machen. Und es ist deshalb wahnsinnig schwer, in solchen Konfliktsituationen Gott die Vorfahrt zu geben. Und es ist nicht in wenigen Situationen sagen Menschen lieber Christus ab, als dass sie den Konflikt mit einem Menschen in der Nähe suchen oder riskieren. Und auf diese Möglichkeit macht Jesus aufmerksam, weil das so eine gefährliche Entwicklung in jedem Leben ist. Deshalb sagt er das auf so eine schroffe Weise, dass man sich also ärgert und er ist ein bisschen mühevoll, das sortieren muss, damit man das alles zusammenkriegt, weil das so missverständlich ist. An anderer Stelle hat er noch, das ist noch viel schroffer gesagt. Und wer nicht hasset Vater, Mutter, dazu sein eigenes Leben, kann ich mein Jünger sein. Das ist ja noch viel schlimmer, das ist ja noch viel unvereinbarer mit dem Gebot der Liebe. Das sind diese provozierenden Redeweisen von Jesus, wo er uns auf die wunden Punkte hinweist, wo die kritischen Entwicklungen sind, damit wir wach werden, sagen, Achtung, Achtung. Es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nie ein fauler Friede. Es ist nicht ein Friede um jeden Preis, wo ich alles verrate, wo ich Gott verrate und den Weg des Lebens verrate, nur um mit Menschen gut auszukommen. Also, das muss man mit im Blick haben. Jetzt kommt aber der zweite Punkt, der heute wichtiger ist. Trotzdem gilt uneingeschränkt, das Hauptwerk von Jesus ist Versöhnung. Die Zusammenfassung der ganzen Gottesgeschichte hat Paulus einmal in einem ganz komprimierten, starken Satz im 2. Korintherbrief so gesagt. Gott war in Christus. Das ist die dramatische Gottesgeschichte, dass Gott selbst Mensch wird im Messias, der Jesus heißt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Welt, da steht Kosmos im Griechischen, sodass deutlich wird, was er dort tut, es betrifft nicht nur den einen und die andere, sondern ist wirklich kosmisch, ist weltumfassend, ist grundlegend. Das ist das Hauptwerk Gottes. Beziehungen heilen, das ist unwahrscheinlich aktuell. Es gibt wahrscheinlich nichts, was heute Menschen deutlicher bewusst ist. Deshalb bin ich überzeugt, dass die Botschaft der Bibel heute von den gegenwärtigen Menschen besser verstanden und schneller begriffen werden kann, als wahrscheinlich von jeder Generation, die zuvor gelegt hat. Ich empfinde auch deshalb eine unglaubliche Offenheit in unserer Zeit, ein unmittelbares Verstehen dessen, was die Bibel anzubieten hat. Warum? Weil das Kernproblem von uns Menschen heute, das, was wir am wichtigsten spüren, was wir auch am schmerzlichsten spüren, wo wir alle wissen, davon hängt es ab, ob unser Leben gelingt. Und die Kernbotschaft der Bibel unmittelbar deckungsgleich sind. Das Bewusstsein heute ist bei fast allen Menschen unmittelbar da, aufgrund von schmerzlichen Erfahrungen und sehnsuchtsvollen Einstellungen. Alles hängt davon ab, ob unsere Beziehungen gelingen. Die Beziehungsfrage ist die Kernfrage des Lebens geworden. Habe ich eine gesunde Beziehung zu mir selbst? Kann ich mich annehmen oder werde ich krank, weil ich mich innerlich ablehne? Gelingen meine Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich lebe? Wir haben in der galoppierenden Zeit der Vereinzelung, des Individualismus, der Freiheit des Einzelnen, ist es die andere Seite, dass unsere Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen immer ausdrücklicher, immer stärker wird. Das ist ja ganz natürlich. In einer Zeit, in der man so eingebunden ist in so Sozialgefüge, denkt man gar nicht drüber nach. Man hat die stabilen Beziehungen. Man muss sich nicht danach sehnen. Man sehnt sich erst nach solchen Beziehungen, wenn sie nicht mehr selbstverständlich sind. Und da wir in einer Zeit der totalen Freiheit des Einzelnen leben, Plus und Minus, wir genießen das, aber wir spüren auch die Belastung, dass jeder auf sich selbst gestellt ist. Das empfinden junge Leute, dass sie mit 12 und 14 schon Entscheidungen treffen müssen, die früher kein 25-Jähriger treffen muss, und das spüren alte Leute, wenn sie merken, dass wenn man alt wird, man ist nicht mehr eingebunden in tragende soziale Großfamilienstrukturen. Es ist ganz, die Freiheit des Einzelnen wird zur Belastung, zur Überforderung, hat zwei Seiten. Und je mehr wir das spüren, dass wir ganz allein unser Leben leben müssen, umso größer werden unsere Sehnsucht nach gelingenden Vertrauens- und Liebesbeziehungen. Und je größer diese Sehnsucht wird, umso schmerzhafter leiden wir darunter, dass sie nicht gelingen. Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden. Das heißt, und dann spüren wir seit 25 Jahren auf eine ganz drastische Weise, vor 25 Jahren, da hat man noch gesagt, wer mit Ökologie, Umweltschutz und sowas, was er Mut hat, das sind ein paar grüne Spinner. Heute ist jeder davon erfüllt, was kann man eigentlich noch essen, was kann man noch trinken. Das heißt, das Nummer eins Thema jeder Politik ist heute die Frage der Beziehung zur Natur, zum Fleisch, das wir essen, zum Wasser, das wir trinken, zu elementaren Dingen. Das heißt, noch nie hat eine Generation so drastisch gespürt, dass das Misslingen oder das Gelingen der Beziehungen entscheidend ist für das Gelingen der Beziehungen. Wie kann man Beziehungen heil machen? Das ist ja Versöhnung. Beziehungen, die zerbrochen sind, heil machen, das ist Versöhnung. Und das ist von der ersten bis zur letzten Seite, hat die Bibel überhaupt kein anderes Thema, als dass Gott Beziehung sein will. Ich bin Jahwe, dein Gott, ich will zu dir gehören, er hat mich geschaffen, er beruft uns, er will Beziehungen. Und wenn sie zerbrechen, setzt Gott alles daran, um diese Beziehungen zu heilen, zu Gott, sodass wir uns selbst auch wieder annehmen können, ein miteinander versöhnt werden und mit der Welt richtig umgehen. Und dass die Welt heil wird, Shalom, das ist das eine Thema, das große Thema, das Hauptthema. Deshalb, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jetzt möchte ich eigentlich nur der Frage nachgehen heute, warum ist das mit der Versöhnung so schwer? Warum ist es so schwer? Einen Grund habe ich vorhin genannt. Das zur Versöhnung gehören immer mindestens zwei, manchmal sind ja auch mehrere beteiligt, aber mindestens zwei. Und wenn da einer nicht mitfährt, nicht spielt, dann gibt es irgendwo akustische Probleme. Ne? Hier wird gerade links verhandelt. Könnt ihr das eben schnell machen? Das hören nimmt mir sowieso keiner zu. Techniker. So, okay. Verstehen Sie überall alles oder ist es zu laut oder so, eher Sie akustische Tode sterben, weil Sie unter einer Kanonendusche akustische Art sind, melden Sie sich, es gibt genug Leid in der Welt, Sie müssen es nicht freiwillig ertragen. Und wenn Sie nichts verstehen, melden Sie sich auch vorher, denn das ist immer das Peinlichste, wenn er sagt, der Pfarrer, Sie haben schön gepredigt, leider habe ich nichts verstanden. Dann gehen Sie lieber spazieren, das ist gesunder. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Warum ist Versöhnung so schwer? Ich habe gesagt, einmal, weil mehrere beteiligt sind und wenn einer nicht mitspielt, funktioniert das eben nicht. Aber jetzt gibt es noch ein Problem, das wir in der Regel unterschätzen. Versöhnung ist so schwer, weil wir Recht haben. Weil wir Recht haben. Es geht eigentlich in diesen Konflikten der Unversöhnlichkeit ums Recht. Schauen Sie die ethnischen Konflikte an, die schier unlösbar sind. Ich war jetzt auf dem Balkan in vorvergangenen Woche und wenn Sie da durch Bosnien-Herzegowina und Kroatien und so reisen und die Lebensgeschichten der Menschen in den Flüchtlingslagern, die sagen, da ist mein Haus, da wohnt jetzt jemand anders drin, das ist total unlösbar. Alle haben Recht. Dann sagt er, wie komme ich dazu, mein Recht aufzugeben? Es kann doch keine friedlichen Verhältnisse geben, wenn nicht Gerechtigkeit geschieht. Wenn Sie in den Nahen Osten gehen, da hat jeder Recht. Ich habe lange unter Palästinensern gearbeitet. Natürlich haben die in dem Land gelebt. Sie sagen, hier sind wir zu Hause. Juden sind angesiedelt worden hier. Sie haben ein Recht zu leben. Alle haben Recht. Und es kann doch nur Frieden geben, wenn man, denken Sie an die ganzen Auseinandersetzungen um Vertreibung in Europa, Sudetendeutsche, oder neiße Grenze. Es ging nur ums Recht. Jeder hat doch Recht, hat Heimatrecht. Du kannst doch nicht einfach mein Recht aufgeben, um meines Friedens willen und so. Und da ist ja was dran. Und kann ein Friede Bestand haben, kann Verhältnisse wirklich befriedet sein, wenn Recht unterdrückt wird? Wird das nicht auf die Dauer dann irgendwo wieder hochkommen und explodieren und wieder alles zersprengen? Nicht wahr? Wenn das klar wäre, einer hat Unrecht, der andere hat Recht, dann könnte man ja Schiedsrichter, aber meist ist es ja in Konflikten so, dass alle Recht haben oder irgendwie Recht haben oder irgendwie habe ich auch Recht, das ist mein Recht. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das aufgebe, verliere ich mich selber. Ich kann mich doch nicht selber aufgeben. Das ist doch dann auch keine Versöhnung, wenn ich geknickt werde, wenn ich was mir zusteht, was Recht für mich ist, nicht habe. Verliere ich doch jede Selbstachtung. Wie soll denn daraus eine Lösung kommen? Das macht die Sache so wahnsinnig schwer. Und dann verschanzen wir uns und sagen, ich gebe nicht auf und so weiter. Ich habe ein Recht. Dann leiten wir das auch ab natürlich aus dem Verhalten des anderen und aus dem Schuldigwerden aneinander. Und das ist, es gibt überhaupt keinen Ehekonflikt, wo nur einer schuld wäre. Das gibt es überhaupt nicht. Es sind immer, eins hat es andere gegeben. Wir sagen dann, aber du warst zuerst und wie das eigene Unrecht wird dann dadurch entschuldigt, dass wir sagen, aber es ist ja nur eine Reaktion auf das, was der andere zuerst gemacht hat. Das ist aber Quatsch. Mein Unrecht wird ja nicht dadurch recht, dass ein anderer auch Unrecht getan hat. Das heißt also, alle haben Recht. Und deshalb ist das Problem unlösbar. Und deshalb entstehen Kriege. Kriege werden ums Recht, vermeintliche oder wirkliche Recht geführt. Das ist ganz furchtbar. Und nun ist aber hochinteressant, dass also wer die Frage nach dem Recht und Gerechtigkeit nicht lösen kann, kann eigentlich nicht wirklich Versöhnung stiften. Und finde ich das unglaublich spannend zu sehen, wie Gott genau das Thema von Recht und Gerechtigkeit zum Kernproblem, zum Kernstück seiner Lösung des Problems macht. Und das ist genau der Punkt, wo wir normalerweise dann sagen, das verstehe ich nicht, warum das eigentlich. Da sagen Leute, ich verstehe gar nicht, warum ihr Christen da so komisch kommt mit so einem Kreuz. Und das soll man verstehen, warum ist das nötig, dass da jemand am Kreuz stirbt und so grauenhaft. Und was hat das damit zu tun, dass ich Vergebung meiner Schuld bekomme? Kann denn nicht Gott einfach sagen, Schwamm drüber? Souverän, wie er ist, musst du doch sagen, ich vergebe euch einfach alle. Und damit ist das weg. Warum denn diese komische, kaum verständliche, brutalen Vorstellung, dass da jemand anderes am Kreuz für mich sterben muss, damit es überhaupt Vergebung gibt? Nun, wenn wir etwas gründlicher und ehrlicher nachdenken würden, würde jeder begreifen, dass auch unter zwischen Menschen diese Methode ist die schlechteste. Wo Leute, das macht man eine Zeit lang, wo man sagt, also hast du jemanden schuldig genommen, entschuldige bitte, ist nicht so schlimm, sagt man dann. Ist nicht so schlimm. Man meint, es wäre eine Geste der Versöhnungsbereitschaft, wenn man den anderen nicht ernst nimmt. In der Schuld, die er begangen hat. Man sagt, Schwamm drüber. Ist doch nicht so schlimm. Und ich vergebe ihm das, weil das nicht so schlimm ist. Und dann wundert man sich, dass das beim nächsten Mal nicht so schlimm ist und beim übernächsten Mal ist auch nicht so schlimm und dann ist auch nicht so schlimm und plötzlich ist es ein bisschen schlimm und plötzlich findet man, dass es überhaupt gar nicht putzig ist, dass er nochmal kommt und plötzlich ist es ganz, ganz schlimm und plötzlich ist es Feierabend und plötzlich kann man sich und anderen nicht mehr vergeben und plötzlich ist das Maß voll und plötzlich geht überhaupt nichts mehr. Weil es hat sich alles langsam angesammelt. Man hat es unter den Teppich gekehrt und plötzlich ist aus der Staubschicht eine Betonmauer geworden, ein Grad von Verhärtung und Entfremdung und man kommt überhaupt nicht mehr durch. Man hat genau das, was Hanna von erzählt hat, es sind Verletzungen gewachsen, die man sich selber gar nicht eingestanden hat. Man hat gedacht, man könnte sagen, Schwamm drüber. Es geht überhaupt nicht. Wer die Frage nach Recht und Gerechtigkeit nicht lösen kann, kann letzten Endes nicht versöhnt leben. Und deshalb ist das, dieser schwierigste Punkt ist der wichtigste Punkt. In 2. Korinther 5 steht dieser Satz, den ich gelesen habe. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und jetzt mal gespannt, wie hat er das denn gemacht? Und wie soll das sich auf mich auswirken? Wie kann ich an dieser Versöhnung teilhaben? Und jetzt wird das weitergesagt. Er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt, wie Gott das Rechtsproblem löst. Denn warum bietet er die Versöhnung an? Warum bittet er, lasst euch versöhnen mit Gott? Wie begründet er das, dass Versöhnung möglich ist? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist ein ganz unglaublich starker, komprimierter Satz, der man eigentlich sich wagt, gar nicht auszusprechen. Ich höre den kaum zitiert und Christen wagen, den Inhalt dieses Satzes gar nicht auszudrücken, weil er kommt einem gotteslästerlich vor. Paulus sagt im Klartext, Gott hat Jesus, der völlig gerecht ist, der ganz auf der Seite der Heiligkeit Gottes steht. Gott hat Jesus zur Sünde in Person gemacht. Jesus ist der Hass in Person, die Lüge in Person, Ehebruch und Habgier in Person. Er hat den, der von keiner Sünde auch nur etwas wusste, zur Sünde gemacht. Und so behandelt er ihn. Gott behandelt Jesus wie die Sünde. Und Gott hasst die Sünde. Die Heiligkeit Gottes lehnt die Sünde radikal ab. Gott und die Sünde passen nicht zusammen. Und er identifiziert Jesus mit der Sünde. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Wenn man Sünde in Person sehen will, muss man Jesus ansehen. Indem ich das ausspreche, denke ich, darf man das sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Das steht hier. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und dann vollzieht Gott an Jesus ein grauenhaftes Gericht. Gott selbst, das ist es ja, nicht einem anderen. Gott selbst, der Richter, geht an die Stelle des Gerichteten. Er wird die Sünde in Person. Und sie wird hingerichtet. Sie verdient nur, getötet zu werden. Und das geschieht am Kreuz. Das Kreuz muss man von verschiedenen Seiten sehen. Es ist ein prophetisches Zeichen, das über der Kreuzigung passiert, dass am helllichten Tage sich der Himmel verdunkelt. Damit erfüllt sich die Prophetie, der finstere Tag des Gerichtes. So wie die Propheten es angekündigt haben. Vollzieht sich über dem Kreuz. Hier geschieht nicht nur die Auswirkung der menschlichen Brutalität an dem gerechten Jesus als einem unschuldigen Opfer. Das ist eine Dimension. Sondern von Gott her gesehen, geschieht hier das Gericht an dem einzig Heiligen, der sich total identifiziert mit unserer Sünde. Ich habe das verschiedentlich gesagt. Das ist das Wichtigste, das man im Leben begreifen kann. Dieser Vorgang einer völligen Ineinsetzung mit unserem Lebensschicksal ist keinem Menschen möglich. Deshalb kann keiner dem anderen die Sünde abnehmen. Ich kann sie mir selbst nicht abnehmen, Sie können sie mir nicht abnehmen, ich kann sie Ihnen nicht abnehmen, weil ich kann sie nicht von ihrer Vergangenheit befreien. Ich kann mich selbst davon nicht befreien, ich kann mein Leben nicht ungeschehen machen. Das ist nicht etwas an mir wie eine Jacke, die ich ausziehen kann. Niemand kann in das Leben des anderen rein. Das ist die einzige und exklusive Möglichkeit Gottes des Schöpfers und des Richters der Welt. Und deshalb die Wer-Frage ist die entscheidende. Wer wissen will, was ist das, was bedeutet dieses Kreuz? Die einzige Frage, die einem wirklich hilft, ist nicht die Wie-Frage, wer stirbt da wie, sondern wer stirbt da? Es ist der Schöpfer und Richter der Welt. Er selbst wird zur Sünde gemacht und so behandelt und deshalb wird er hingerichtet. Und deshalb heißt es dann, bestätigt durch die Auferstehung, gültig erklärt, es ist vollbracht. Und deshalb kann die Heilige Schrift sagen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Seine Vergebung ist nicht eine Sache seiner gnädigen Laune. Für uns Menschen ist Gnade immer so etwas wie unberechenbare Laune. Wenn so Amnestie gemacht wird, irgendwer wird einer begnadigt, weiß man nie genau, warum wird es denn, oder es ist ins Ermessen gestellt. Und so denken wir von Gott. Gnade ist irgendwie Laune. Das kannst du nicht kalkulieren. Nein, die Gnade der Vergebung, die Begnadigung ist keine Laune Gottes, sondern sie basiert auf Recht. Er hat das, was hier beurteilt werden muss, das Unrecht, selbst getragen und konsequent ist dem Recht Gültigkeit, Geltung verschafft worden. Im Gericht am Kreuz. Stellvertretend trägt der eine Gerechte unsere Schuld. Und das ist Liebe Gottes. Und auf dieser Grundlage der geschehenen Stellvertretung schenkt Gott jetzt Gnade, heißt es, ist ein Geschenk. Ich kann es nicht verdienen. Ich habe keinerlei Anrecht drauf. Gnade heißt Geschenk. Ich bekomme die Vergebung der Sünden wegen Jesus. Aber Gnade heißt Geschenk, aber sie heißt nicht Laune. Es ist nicht unberechenbar, deshalb gibt es Gewissheit. Es gibt Gewissheit der Vergebung der Sünden, so wahr Christus am Kreuz gestorben ist. Ich kann meine Gewissheit nicht daraus ableiten, ob ich ehrlich bereut habe. Wenn das der Maßstab wäre, ob ich ehrlich meine Sünden bereut habe, dann gibt es nie Gewissheit, weil ich nie genau weiß, wenn ich mein Herz wirklich anschaue, dann muss ich sagen, auf der einen Seite ja, möchte ich Vergebung haben, auf der anderen Seite trauschau wem. Ich vermute, ich liebe meine Sünde zutiefst. Ich bin mir nicht sicher über mich selbst. Wer sich darauf verlassen will, dass seine Vergebung gewiss ist, ob ich ehrlich bereut habe, wird nie zur Gewissheit kommen können, solange er halbwegs ehrlich mit sich selber ist. Es war die große Verzweiflung Martin Luthers, dass er überhaupt nicht zur Ruhe kommen konnte und zum Schluss sagte, ich bin verworfen. Alle anderen scheinen irgendwie Frieden mit Gott zu bekommen. Aber ich liebe meine Sünde. Ich möchte sie loswerden. Ich brauche Vergebung. Aber wenn ich ehrlich mit mir bin, ich liebe sie doch. Und deshalb gibt es für mich keine Vergebung. Bis ihm der Blick auf Christus gerichtet wird, weil er alles getragen hat. Weil er konsequent das Urteil getragen hat, das ich verdient habe. Gott nimmt Sünde nicht leicht. Gott sagt nicht, komm, schwamm drüber. Ist schon gut, Junge. Sondern er nimmt es blutig ernst. Gott ist ein heiliger Gott. Und es wird, wenn ich nicht wusste, wie schwer meine Sünde wiegt, im Blick auf das Kreuz merke ich, wie blutig ernst Gott das nimmt. Wie tödlich Sünde ist, wie schwer sie wiegt. Und darin nimmt Gott uns ernst und gibt uns unsere Würde, dass er uns verantwortlich macht. Die Gesellschaft der Schuldlosen, wie ein Wissenschaftler einmal unsere Gesellschaft genannt hat, ist ja auch eine Gesellschaft, die immer weniger Menschenwürde zulässt. Wir denken, es täte uns gut, wenn man sagt, das bist du nicht gewesen, musst du verstehen, dass du so einen Mist gebaut hast und Fehler gemacht hast, das ist natürlich deine Erziehung und so die Geschichte, die du hast, kein Wunder. Und so entschuldigen wir das, erklären, warum wir getan haben. Wir sind es im Grunde alle gar nicht gewesen. Wir sind gar nicht zurechnungsfähig und merken gar nicht, dass dieser Vorgang uns die Menschenwürde raubt. Wir werden behandelt, ja gar nicht ernst genommen als verantwortliche Menschen. Wir werden gar nicht mehr ernst genommen als Menschen, die fähig sind, Antwort zu geben für ihr Leben, Verantwortung zu übernehmen. Dabei weiß doch jeder, dass einer nur heil werden kann, wenn er anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Das weiß jeder, der mit Alkoholkrankabhängigen arbeitet. Der Heilungsprozess kann erst dann beginnen, wenn ein alkoholkranker Abhängiger nicht mehr sagt, die anderen waren, sondern sagt, ich habe Verantwortung, ich bin abhängig, ich lüge nicht mehr. Ich bin abhängig und ich trage die Verantwortung dafür. Und erst wenn er die Verantwortung übernimmt, kann ein Heilungsprozess einsetzen. Wenn das nicht passiert, gibt es keine Lösung. Das Entschuldigen, das Erklären ist ein Teufelskreis. Es kommt uns als Hilfe vor. Und wenn man einander das sagt, oh, ist nicht so schlimm, du kannst das ja verstehen, dieses Mitleid. Wir tun einander einen Teufelsdienst, indem wir so miteinander reden. Weil wir uns um die Chance berauben, ans Kernproblem unseres Lebens zu gehen, verantwortlich zu sein und das Kernproblem unseres Lebens zu lösen. Das passt uns nicht rein, das wird auch überhaupt nicht, das ist uns gar nicht lieb, wir mögen diesen Schmus lieber, aber Gott geht beharrlich ans Kernproblem. Er geht in Jesus an die Rechtsfrage. Es geschieht Recht, Gott wird, geschieht Recht, seine Heiligkeit geschieht Recht. Dem Sünder geschieht Recht, das Urteil über die Sünde wird vollzogen, stellvertretend am Kreuz. Und Vergebung gibt es aufgrund dieses Rechtes, was geschehen ist. Deshalb ist das so kostbar, dieses Wort. Immer wieder sage ich es mir selber, sage es anderen, habe es gestern Abend auch gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Also wenn ich sage, ja, ich brauche das, das ist die einzige Voraussetzung. So, wenn einer sagt, ich brauche keine Vergebung, ist auch in Ordnung, ist entschuldigt, kann es erklären, kann er keine Vergebung bekommen. Wieso sollte ich begnadigt werden, wenn ich Recht habe? Da gibt es gar keine Möglichkeit. Die Voraussetzung ist, dass ich sage, ich brauche das, Vergebung der Schuld. Ich habe Unrecht getan, ich übernehme die Verantwortung. In dem Augenblick geschieht mir das Geschenk der Vergebung aufgrund dessen, dass Gott selbst das Urteil getragen hat. Und da ist Gott gerecht, treu und gerecht. Es ist eine Sache seiner Zuverlässigkeit und seiner sich uns zuwendenden Gerechtigkeit, in der sich das Geschenk der Begnadigung auswirkt. So, und das muss man begreifen, glaube ich, um jetzt die Konsequenzen besser buchstabieren zu können. Das ist ein Riesengeschenk, das ich gemacht bekomme, wenn ich es denn nur annehme. Und jetzt sagt Jesus, betet so: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Jetzt geht es um die Heilung der Beziehung, um die Folgen, um die Auswirkungen der erfahrenen Versöhnung auf die unversöhnten Beziehungen. Das Erste, was hier wichtig ist zu spüren, Jesus sagt nicht, also hör mal, das, was die andere getan hat, nun nimm das mal nicht so krumm, so schlimm ist das auch wieder nicht. Wirst du doch schon auch vergeben können. Nein, die anderen sind an mir schuldig geworden, sie haben mich verletzt und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich tue dem anderen und mir keinen Gefallen, wenn ich das verniedliche und verharmlose und sage, schon nicht so schlimm gewesen, schwamm drüber. Das ist gelogen. Ich belüge mich und ihn. Und ich löse überhaupt kein Problem. Schuld ist Schuld und Schuld wird beim Namen ist eine Wohltat für den Menschen. Ehrlich zu sein und die Probleme so hart zu sehen, wie sie wirklich sind. So, und dann sagt Jesus, Gott hat eure Schuld auch ernst genommen. Er denkt nicht daran, uns wie die Hunde zu behandeln, die ja nichts dafür können, dass sie beißen, weil es eben so ist. Er nimmt uns ernst als verantwortlich. Und nimm unsere Schuld ernst bis zum Sterben von Jesus. Und so gibt es Vergebung. Und so sagt er so, wenn du das jetzt annimmst für dich, dann darfst du dir das ganz gewiss schenken lassen. Und jetzt empfange das mit der Bereitschaft weiterzugeben. Na, jetzt kommt der Haken. Jetzt gibt es leider ganz viele Menschen, die nehmen dieses Geschenk der Vergebung wirklich für sich an. Und meinen das auch ganz ehrlich und sagen, also wenn Jesus mir so vergibt, dann will ich auch den anderen vergeben. Und dann verhalten sie sich wie ein Mensch, der ein riesiges Geschenkpaket bekommt und dieses Geschenk voller Freude in Empfang nimmt und dann im Raum abstellt, aber nie öffnet und auspackt und verbraucht. Vergebung, die Gott uns schenkt, ist ein riesiges Geschenk. Das kann ich nicht erarbeiten, das kann ich nicht verdienen, das kann ich nur geschenkt bekommen. Das macht mich fröhlich und frei und gewiss, wie ein Kind, das geliebt wird. Die Folge davon ist, dass ich jetzt anfange, das Paket zu öffnen und Portion für Portion zu verarbeiten, anzuwenden, zu genießen. Was heißt das ohne Bild? Das heißt, das Weitergeben der Vergebung an andere, die an mir schuldig geworden sind, geht nicht pauschal, schrumm, schrumm, einfach automatisch. Sondern das muss wirklich in Einzelportionen bewusst gemacht werden, namentlich genannt werden, wirklich besprochen werden. Ganz viel von diesen Verletzungen haben wir verdrängt. Hannah hat das vorhin erzählt, wie tricky das in ihrem eigenen Leben gegangen ist, wie wir uns da Schnippchen schlagen. Wir merken das oft gar nicht selbst. Wir sind nach außen ganz nett und im Kopf denken wir auch, wir sind ganz positiv und wir merken gar nicht, wie viel Hass sich in uns gegen andere und Ablehnung gegen andere anstaut. Wir verdrängen das. Und jetzt noch frommen Senf drüber, ich vergebe ja allen, hilft überhaupt nichts, unterm Teppich ist alles da. Und deshalb gibt es auch Christen, ganz fromme Leute, die krank sind an ihren unversöhnten Beziehungen, an ihren nicht geheilten Beziehungen zu anderen Menschen, die an ihnen schuldig geworden sind. Ein besonderes Drama der Verdrängung ist natürlich in unserer Gesellschaft die ganze Geschichte des Kindesmissbrauchs im sexuellen Bereich. In christlichen Familien und nicht christlichen Familien in gleicher Prozentzahl passiert. In Sportvereinen genauso wie in christlichen Gemeindegruppen. Ein schauerliches Kapitel von verdrängten Verletzungen, von zerstörtem Leben, über die das absolute Schweigen der Vergessenheit, angeblichen Vergessenheit gelegt wird und wo tiefe Zerstörungen des Lebens bis ins Alter hinein sich auswirken. Und es gibt keine andere Heilungsmöglichkeit, als dass diese zerstörten Beziehungen namentlich bewusst ausgesprochen besprochen werden in der Seelsorge und dass ich aus dem großen Paket der empfangenen Vergebung langsam, 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 Schritt für Schritt, Portion für Portion nehme, für mich neu in Anspruch nehme und dann versuche weiterzureichen an den Menschen, dem ich vergeben möchte, weil er an mir schuldig geworden ist. Das geht nicht pauschal und unausgesprochen allgemein automatisch. Die empfangene Vergebung ist ein Geschenk, sage ich noch einmal. Ich kann es nicht erarbeiten. Du kriegst geschenkt mit einem Mal alle Arbeit, die dafür zu tun war. Und es war Wahnsinnsarbeit nötig, um Vergebung zu ermöglichen. Hat Gott allein getan in Jesus. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten, heißt es beim Propheten. Sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und denke an deine Sünden nicht mehr. Es ist eine Wahnsinnsarbeit, aber nicht unsere. Wir können es nur als ein Geschenk empfangen, jetzt auf gleich, kinderleicht. Und wir sind frei. Und dann fängt die Arbeit der Versöhnung weiter. Ich lebe, wir kriegen das Geschenk doch nicht, um es rumstehen zu lassen. Wie ein theologisches Dogma. Ich bin entsetzt zu sehen, wie Vergebung der Sünden für die allermeisten Christen eine urlangweilige theologische Wahrheit ist, mit der sie kaum etwas Wirkliches, reißt sie nicht vom Stuhl. Sie leben nicht damit. Es ist eine tote Richtigkeit, die dazu noch schwer ist, irgendwie zu begreifen. Aber es ist nicht Quelle des Lebens und Quelle der Freude. Da steht das nicht ausgepackte Geschenk im Leben Raum und wir haben nichts davon. Wir leben in unversöhnten Beziehungen. Gemeinden sind gelähmt, nicht weil nicht genug Begabungen da wären, sondern weil unversöhnte Beziehungen da sind. Es ist das Lähmungsgift unseres Lebens, sind die nicht geheilten Beziehungen. Und verspreche Ihnen heute nicht, dass mit Fingerschnipsen das plötzlich alles mit einem Schlag geleitet ist, sondern ich sage Ihnen, was auf einen Schlag anders werden kann, ist, dass Sie von heute an, wenn es noch nicht geschehen ist, leben können als Beschenkte, gewiss, dass die ganz und gar angenommen sind bei Gott und das sagt, kein Blatt mehr zwischen sie und Gott passt wegen Jesus. Er ist treu und gerecht und vergibt, wenn sie um Vergebung bitten. Nehmen Sie das an. Machen Sie nicht den zweiten Schritt. Gehen Sie nicht in einen Prozess der Verarbeitung, bevor Sie das Geschenk angenommen haben. Das wird eine Qual. Das geht nicht. Wir brauchen diese Kraft. Wir können es nicht aus uns. Es ist so unmenschlich. Es ist so überfordernd, solche Dinge zu verarbeiten. Wir können es nicht von uns aus. Wir brauchen die Energie der Vergebung, die Wirklichkeit des gekreuzigten, auferstandenen Jesus, die ganze Präsenz des Heiligen Geistes in unserem Leben, der uns die Versöhnung mit Gott zuspricht. Das ist das Kraftreservoir, aus dem wir schöpfen und arbeiten. Aber verarbeitet werden muss. Und da haben manche Angst vor. Weil man möchte nicht sich selbst begegnen, man hat das erfolgreich verdrängt, man weiß es wirklich nicht mehr bewusst, was da alles gewesen ist. Aber man weiß, dass man nicht zufrieden ist, man weiß, dass das Leben voller Bitterkeiten ist, man weiß, dass man nicht vertrauen kann, man weiß, dass man einen anderen Menschen nicht mehr lieben kann, dass man sexuell gestört ist, dass man nicht die Beziehung nicht leben kann, man weiß, dass man Probleme hat, über die man nicht rauskommt, aber an die Ursachen ranlassen. Sonst gibt es keine Heilung. Was ist das für eine Chance? Ich mache deshalb Mut. Es ist sehr, sehr weise, dass wir hier Zeit haben, dass hier Leute sind, die auch Erfahrung haben, die auch an Tagen hier keine anderen Verpflichtungen haben, wirklich Zeit haben, zuzuhören, Gespräche zu führen. Vielleicht fängt es an. Viele solcher Dinge gehen auch nicht nur in einem Gespräch, sondern sie müssen in einer Begleitung, wo wir einander beistehen, über ganz geduldig weiterverarbeitet werden und dann genießen, dass es ein Riesenreservoir ist und dass ich lebe von dem Satz, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist das Lebensgeheimnis Nummer eins. Ich sage noch einmal, das wissen heute alle. Ob unsere Beziehungen gelingen, entscheidet im Wesentlichen darüber, ob unser Leben gelingt. Und ob unsere Beziehungen gelingen, das hängt damit zusammen, ob es wirklich eine Kraft der Vergebung und Versöhnung gibt, die bedeutungsvoll und praktisch wirkungsvoll ist für unser Leben. Wie viel Verhärtung und Verbitterung hat unser Leben schon zerstört? Und es ist tröstlich zu wissen, dass diese Power der Vergebung nicht nur gilt, wenn einer frisch anfängt und 17 oder 18 ist und noch viel zu reparieren ist, sondern dass diese Kraft auch heilt und erneuert, wenn einer 60 und 70 und 80 geworden ist. Und das kann die große Befreiung im Leben sein. Denk an eine Frau, die wirklich im Frieden mit Gott und mit sich selbst die Augen schließen konnte und ihr Sterben war ein Stück Herrlichkeit Gottes, nachdem sie auf dem Sterbebett die Versöhnung mit ihrer Tochter erfahren hat. Wirklich eine Heilung der Beziehung. Ohne das konnte sie nicht sterben. Es war eine Qual. Nicht die Krankheit, die war schwierig. Aber unversöhnt zu sterben ist eine Qual. Auch zu leben unversöhnt ist eine Qual. Sie verstehen, die Dinge sind eigentlich völlig auf dem Tisch. Was soll ich noch anderes sagen? Wozu ich jetzt einlade, ist, dass die kommen mögen, die sagen, ich will nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Ich habe begriffen, es gibt viel aufzuräumen, aber ich kann es nicht ohne dieses große Geschenk. Und das will ich jetzt neu in Anspruch nehmen. Ich will nicht krampfen, ich will mich beschenken lassen. Er hat sich abgemüht, Gott hat sich abgemüht für meine Sünde, für meine Schuld. Ich stehe zur Verantwortung meines Lebens und ich bitte um Vergebung. Und das will ich annehmen und sage dir, Herr, ich nehme diese Vergebung an mit der erklärten Bereitschaft. Vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe denen, die an mir schuldig geworden sind. Und das beten wir in dem Bewusstsein, dass das in dem Augenblick nicht abgeschlossen ist, dieser zweite Teil, sondern beginnt. In einem Prozess, den wir ganz sorgfältig und in wechselseitiger Unterstützung und Geduld, und Sie werden vielleicht noch in vieler Hinsicht gar nicht wissen, was es da alles noch zu tun gibt. gehen Sie darauf gelassen zu. Sie haben den Mann vom Kreuz im Kreuz. Da bringt Sie niemand mehr zum Wackeln. Sie dürfen ganz getrost gehen. Es gibt Heilung der zerstörten Beziehung. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Es ist unglaublich, dass das stimmt. Das singen wir jetzt. Und Sie können es mitlesen, steht heute auch im Blatt. Und ich stehe hier vorne und wenn Sie wissen, dass es Ihnen gilt, dann kommen Sie einfach aus den Reihen nach vorne. Hier, wir beten miteinander das Gebet, indem wir ganz schlicht Jesus sagen, ich spreche es Ihnen wieder vor, ich werde Sie wieder bitten, es laut nachzubeten als Ihr persönliches Gebet. Ein Dank für die Liebe, ein ausdrückliches Bekenntnis, ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und nach diesem Satz werden wir Stille halten. Und in dieser Stille bitte ich Sie, dass Sie namentlich aussprechen, was Ihnen an Schuld bewusst ist. Das, was Sie bewusst haben, das sprechen Sie bitte innerlich zu Gott hin aus. Und das, was Sie nicht wissen, was verdrängt ist, was vergessen ist, das nimmt er brutto. Niemand kennt die Keller seines Lebens selber. Nur er kennt uns. Und er nimmt uns brutto mit allem, was wir sind und vergibt uns. Und wir sind ganz sein Eigentum und das Geschenk ist unseres und wir sind Kinder Gottes. Nehmen Sie es bitte an. Wir brauchen dieses Geschenk, um dann es zu verarbeiten zur Heilung der Beziehung, zur Versöhnung der Beziehung. Kommen Sie jetzt. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Das gilt jetzt. Lass uns beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben.
bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein Leben soll dir gehören. Du bist der Herr. Dir will ich folgen. Hilf mir, anderen zu vergeben. Danke, dass du mich angenommen hast. Amen. Im Namen Gottes spreche ich dir zu. Dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Das ist gewiss. Damit sollt ihr leben. Und ein Weg leben voller Freude und Gewissheit und Geborgenheit. Er ist unser Vater. Er wird für uns sorgen, was auch immer vor uns ist. Der Friede des Herrn sei mit euch. Gehen Sie nicht weg, ohne Fragen, die Sie noch bewegen mögen, zu besprechen. Wir sind Gesprächspartner, die bereit sind. Wir haben heute Abend und morgen früh, morgen Abend noch einmal die Gelegenheit. Irgendwie spüren wir in dieser Woche, dass ganz viel in Bewegung kommt. Sagen Sie, wo auch immer Sie können, es noch anderen Bekannten, dass sie teilhaben, mit dazukommen, hören. Das Angebot Gottes gilt und wir wollen so gut wir können, es Menschen deutlich machen und ihnen die Einladung Gottes überbringen. Nutzen Sie diese Zeit. Gott sei mit Ihnen. Auf Wiedersehen.